Next Concert, die Zukunft in klassischer Musik. Heute mit Marlene Brüggen vom Deutschen Symphonieorchester Berlin. Hallo Marlene. Was machst du eigentlich genau beim DSO?
Ich heiße auf dem Papier Leitung Künstlerische Planung und Künstlerisches Betriebsbüro, aber am liebsten nur Leitung Künstlerische Planung, das geht am besten über die Lippen.
Das stimmt, und ich frage mich ja immer, warum die Leute sich Leitung nennen. Da, wo ist der Feminismus geblieben?
Leiterin Künstlerische Planung, sehr gerne das.
Sehr schön. Marlene, ich bin schon ein bisschen spät im Jahr, das Programm läuft schon so richtig, aber ich wollte unbedingt mit dir darüber sprechen, weil es eine Geburt aus deinen Gedanken und aus deinen Wünschen ist, dass man das Thema Composing While Black hier so richtig breit beleuchten kann. Eine ganze Spielzeit lang geht es darum, KünstlerInnen, KomponistInnen zu entdecken, die in der Vergangenheit in Vergessenheit geraten sind, die heute als schwarze Personen Musik schreiben oder Musik machen und die einfach Unterstützung brauchen, bedauerlicherweise auch heute noch in unserer Gesellschaft. Wo hast du dieses Thema entdeckt, wie dann für dich eingekreist und warum hast du gesagt, hier bei uns hat es genau seinen Platz?
Also die Idee entstand gemeinschaftlich mit dem Haus der Kulturen der Welt und deren Intendanten Bonaventure zur Beginnittigung. Mit denen sind wir ins Gespräch gekommen und dadurch hat sich peu à peu diese Idee formiert und in der Historie, in der DSO-Historie auch in der kurzfristigen zurückgeblickt auf kein Konzert ohne Komponistin 2023/24, in der es ja auch schon unser Bedürfnis war, Kompositionen von Frauen mehr in den Mittelpunkt zu rücken und denen viel Platz in der Planung einzuräumen, war das fast wie eine Fortschreitung des Gedanken, dass wir uns den selbstständigen Fokus legen auf Afro-Diaspora, Composing While Black.
Ich habe scherzhaft den Feminismus angesprochen, der doch eigentlich nach einer Spielzeit kein Konzert ohne Frauen doch ganz manifest sein müsste. Aber wenn man jetzt in die laufende Spielzeit guckt, es ist immer noch schwierig, es ist immer noch was Besonderes, Frauen auf der Bühne zu haben oder jedenfalls Musik von Frauen auf der Bühne zu haben. Es ist nicht mit einer Spielzeit getan, etwas in den Fokus zu schieben, wo es dann bleibt, sondern das ist eine kontinuierliche Arbeit. Das ist sowas, was ich an dir so bewundere, dass du da hinterher bist und sagst, einen Schritt nach dem nächsten, aber kein Schritt wird vergessen und alle befruchten sich, um dann weiterzuziehen.
Das ist natürlich die hohe Kunst oder auch das, wonach wir streben. Und gerade nach der Komponistinnen-Saison war es uns ein großes Anliegen, dass das jetzt nicht alles wieder in der Schublade verschwindet. Unser Ansatz, Musik von Frauen in jedem Konzert zu spielen, das halten wir jetzt nach dieser Saison 23/24 nicht mehr so dogmatisch durch. Aber das ist das hehre Ziel, das Ganze zu einem gewissen Automatismus auch zu machen, um eben genau diese Repertoire-Erweiterung auch in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Und dasselbe versuchen wir natürlich jetzt auch mit den afrodiasporischen KomponistInnen. Und das ist eine große Herausforderung natürlich, der wir uns jedes Mal wieder stellen müssen. Und es heißt auch, für alle Gewerke mehr Arbeit, angefangen beim Hirnschmalz bis in die Recherche gehend, dann was die Organisation des Notenmaterials angeht, was die Herstellung des Notenmaterials angeht. Gerade jetzt haben wir Short Symphony von Howard Swenson auf dem Programm für diesen Sonntag und die Noten sind schwer lesbar. Das Stück hat zuletzt, weiß ich nicht, vor Jahrzehnten auf der Bühne gestanden und um es wieder aufzuführen, daran denkt man natürlich als normalsterbliche Person im Publikum nicht unbedingt, dass es da womöglich auch die ein oder andere Hürde oder das ein oder andere Hindernis geben kann. Dann natürlich nicht zu vergessen auch die Überzeugungsarbeit, die wir in all diesen Prozessen immer wieder leisten, sei es in Kommunikation mit den Agenturen, sei es in Kommunikation mit den GastdirigentInnen. Das sind viele Schritte, die getan werden und gleichzeitig machten genau diese Schritte unsere Arbeit ja auch so spannend und Ich finde auch, unser Bild als DSO oder unser Zutun als DSO zur Gesellschaft, zur lebhaften, zur bunten, zur diversen Gesellschaft so wichtig.
Ich will ein bisschen zu dir als Person. Was fasziniert dich an dieser Buntheit? Und warum bist du überzeugt, jeden Morgen, wenn du aufwachst, heute wird es bunt?
Eine schöne Frage, eine gute Frage, die ich mir vielleicht so noch nie gestellt habe. Ich finde, wir sind natürlich hier im Kulturbetrieb in einer ganz kleinen Nische unserer Gesellschaft. Ich erlebe es immer wieder mit anderen Menschen, mit denen ich zusammentreffe, die mit unserer Branche gar nichts zu tun haben, die gar keine genaue Vorstellung haben, was überhaupt ein Orchester ist oder wie mein Arbeitsalltag aussehen könnte. Und umso wichtiger finde ich es dann eigentlich, dass wir versuchen, aus dieser kleinen Orchesterbubble irgendwie auch rauszutreten und auch unseren Platz in der Gesellschaft zu finden, in Anführungsstrichen nicht nur mit der schönen Musik, sondern eben auch mit der gesellschaftspolitischen Botschaft, die wir auch zu sagen haben. Und ich finde, ein Orchester ist eigentlich das allerbeste Beispiel, wie eine bunte und diverse Gesellschaft aussehen kann. Wir haben hier im DSO mehr als 20 Nationen auf der Bühne vereint, die tagtäglich gemeinsam arbeiten und streiten und lachen und zusammenfinden. Ja, ich finde, wir müssen immer gut aufpassen in unserem Kulturbetrieb, gerade im sogenannten Hochkulturbetrieb, dass wir die Welt da draußen nicht vergessen, weil das so einfach wäre, die zu vergessen. Wir könnten das Repertoire spielen, was es schon immer gegeben hat, in den Traditionen, die schon immer da waren, schön in unserem kleinen, gemütlichen Raum bleiben. Aber da würden wir was verpassen, glaube ich. Und wir würden der Welt und der Gesellschaft irgendwie auch was vorenthalten, weil ich der Überzeugung bin, dass das, was wir tun, die Kunst, die natürlich immer auch im Fokus stehen wird, was so Schönes ist und was so Tolles ist, was wir auch zu bieten haben, dass es bestenfalls nicht nur für die, auch einen kleinen Teil der Gesellschaft sein soll, sondern am allerbesten für alle. Und dadurch müssen aber auch, um das Ziel zu erreichen, bestenfalls mehr oder weniger alle auch in uns irgendwie stattfinden.
Dass alle bei euch stattfinden, ist ein hehres Ziel, was unter Umständen ganz merkwürdige Umwege nimmt. Ich habe an Diskussionen teilgenommen, ihr habt wunderbare Panels veranstaltet auch, wo das Thema Composing While Black besprochen wurde, wo auch das Thema Kunstschaffen im Allgemeinen oder Philosophieren oder eine Stimme in der Gesellschaft haben, während man schwarz ist, einen Platz gefunden hat. Und ich habe bemerkt, dass ein Vertrauen gewachsen ist über das Jahr. Dass am Anfang immer noch der Blick war, naja, jetzt machen die irgendwie, jetzt nehmen die uns als Feigenblatt und führen uns mal vor. Und dass das sich aber gewandelt hat zu einem wirklich wahrgenommen werden und nicht nur auf Augenhöhe dürfen wir im gleichen Sandkasten sitzen, sondern wir sitzen am Tisch und diskutieren miteinander. Wir diskutieren über Politik oder über sozioökonomische Strukturen in unserer Gesellschaft, was ja sehr wichtig ist, dass man sagt, im Grunde spielt die Farbe überhaupt gar keine Rolle mehr, sondern wir haben ein neues Segment unserer Gesellschaft mit sehr klugen Gedanken uns dazu geholt, was uns menschlich und künstlerisch befruchten kann.
Ja, total. Und das ist aber auch die große Herausforderung, wenn man sich eines solchen Themas annimmt. Wir wollen kein Tokenism betreiben, sondern umso wichtiger war es, uns natürlich auch KooperationspartnerInnen dazu zu holen, die sich in diesem ganzen Bereich viel besser auskennen, als wir das tun. Wir als weißes Team, das muss man ja ganz klar so sagen. Und da hatten wir ein großes Glück, ans Haus der Kulturen der Welt zu stoßen, die uns tolle Türen geöffnet haben und die uns anderen PartnerInnen vorgestellt haben, sodass wir mit George E. Lewis und Harald Kisiedo zwei tolle Co-Kuratoren bzw. wissenschaftliche Berater gefunden haben, die uns in dieser Saison mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das schätzen wir sehr und ohne die könnten wir das alles überhaupt nicht machen.
Hast du von denen Feedback schon bekommen, inwieweit das auch ihre Sicht auf ihre Arbeit vielleicht verändert? Also vielleicht weg von einer Verhärtung und einem, ich arbeite aber trotzdem an meiner Forschung. Ich beweise der Welt da draußen hin zu einem Hallo Welt, schön, dass ihr da seid. Ich bin übrigens auch da. Ich mache gerade das. Was macht ihr eigentlich gerade?
Ich habe bei den beiden jetzt, um da ganz konkret über die beiden Persönlichkeiten zu sprechen, total das Gefühl, dass sie, so wie du es gerade beschrieben hast, so ihre Arbeit verstehen. Sich völlig als Teil unserer Branche verstehen. Und ich bin so froh, dass wir auch dem Berliner Publikum die beiden jetzt auch so vorstellen haben können, weil es eine solche Bereicherung ist, die beiden zu kennen. Und ich habe so viel von denen lernen dürfen. Das ist einfach auch toll zu sehen, was das klassische Repertoire eben abseits unserer großen Bs zu bieten hat. Und nichtsdestotrotz ist das natürlich ja ein weiter Weg, der da noch zu gehen ist. Und es ist einfach Geschichte aufzuarbeiten. Da sind wir dran. Gleichzeitig sind wir auch nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe. Und bestenfalls, und das hat tatsächlich bei den Komponistinnen sehr gut geklappt, gibt es eine Art Trendsetter-Effekt, sage ich mal, dass es andere Orchester oder Institutionen gibt mit einer Wirkmacht, die plötzlich denken, ah, gute Idee, da können wir vielleicht auch aufspringen, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden, da können wir vielleicht auch in Kontakt treten mit VertreterInnen aus der Afrodiaspora. Das ist natürlich das Ideal, was ich mir wünsche, was dadurch auch entstehen kann.
Der Höhepunkt ist yet to come sozusagen. Du hast einen wunderbaren Cellisten aus Südafrika eingeladen oder ihr habt eingeladen, ihr das DSO, der hier praktisch Residenzkünstler sein darf für ein paar Tage in ganz unterschiedlichen Facetten seiner Arbeit. Und ihr geht auch nicht nur in den großen Saal, sondern bewusst auch an Säle. Ich weiß das aus dem Vorgespräch, dass da manchmal man sagte, aber vielleicht kriegen wir den Saal nicht voll im Haus der Kulturen der Welt. Vielleicht müssen wir doch in den kleinen Saal ausweichen, wo ich aber sage, nie gerade in den großen Saal gehen. Weil wenn man schon mal da ist, dann wird es losgehen. Erzähle mal bitte über diesen wunderbaren Cellisten.
Ja, wir reden über Trommelwirbel, Abel Selauce, den fantastischen Cellisten und eigentlich Multi-Instrumentalisten und Künstler durch und durch. Also der spielt nicht nur wirklich fabelhaft Cello, sondern bringt eigentlich zu jedem seiner Konzerte auch seine Stimme mit. Er ist ganz toll im Improvisieren. Vieles seiner eigenen Kunst, also er komponiert auch selber, hat sich selbst auch ein Cellokonzert komponiert unter anderem und macht das auch zu Ehren seiner südafrikanischen Vorfahren. Viel Einfluss von Jazz, von Klassik, von Folk ist alles mit dabei in seinen eigenen Kompositionen. Also ich habe Abel das erste Mal live gehört vor 3 Jahren beim Opus Classic und habe sofort gedacht, den möchte ich unbedingt zum DSO bringen. Und dann war aber auch ganz schnell klar, um diese Bandbreite seines Künstlertums zeigen zu können, das geht nicht in einem Konzert. Und wir haben dann auch im Zuge von Composing While Black eine Auftragskomposition vergeben an die amerikanische Komponistin und Grammy-Gewinnerin Jessie Montgomery, die ihm jetzt ein Cellokonzert geschrieben hat, das er mit uns spielen wird im großen Saal der Philharmonie, also in Anführungsstrichen ganz klassisch. Auch da wird er seine Stimme mitbringen, da freue ich mich sehr. Und darüber hinaus, um ihm auch weitere Möglichkeiten zu geben, sein ganzes künstlerisches Schaffen auch zu zeigen, wird er einmal Solo spielen im Quasimodo, im kleinen Jazzclub in Berlin, was nochmal eine ganz andere Atmosphäre natürlich ist. Da passen irgendwie 120 Leute rein. Da ist nur er und sein Cello. Und dann gehen wir eben ins Haus der Kulturen der Welt mit seinem Bantu-Ensemble, mit seinem Trio noch, wo er auch nochmal eine ganz andere Facette und einen Aspekt seines Schaffens zeigen kann. Tatsächlich war es im Haus der Kulturen der Welt so, dass wir erst den kleinen Saal dafür geplant hatten. Jetzt der Verkauf aber so gut läuft, dass wir, ich glaube, vor einer Woche entschieden haben, dass wir in den großen Saal damit gehen. Was natürlich auch immer ein Wagnis ist, aber eins, was wir gerne eingehen wollen. Ja, also ich glaube, das ist eine tolle Gelegenheit, ja.
Welche Weltsicht übernimmst du von ihm?
Also was vielleicht unbedingt noch zu erwähnen ist, ist, dass er jedes Mal, wenn ich ihn jetzt live erlebt habe, in 0, nichts das Publikum in seinen Bann zieht, wie ich es vielleicht auch kaum jemals so erlebt hat. Er hat so eine einnehmende Art, er hat wirklich fast wie eine Aura, die er ausstrahlt auf der Bühne und tritt sofort in diesen direkten Kontakt mit dem Publikum. Und das finde ich gerade in unserer traditionell klassischen Welt etwas einfach sehr Seltenes. Und was dann aber auch toll ist zu sehen, was das für eine Wirkmacht haben kann. Ich war bei einem Konzert mit ihm im Konzerthaus hier in Berlin. Da hat am Ende der ganze Saal mit ihm gemeinsam gesungen. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall übernehmen von ihm. Ja, das Verlieren der eigenen Scheu vor der Grenze zwischen Publikum und KünstlerInnen auf der Bühne. Und manchmal ist das natürlich eine große Herausforderung, das aufzulösen. Und manch einem fällt das leichter und manch einem schwerer. Und ich glaube, Abel ist das eine natürliche Gabe, dass er das einfach gut kann. Und umso toller ist es zu sehen, was das machen kann mit Publikum und KünstlerInnen auf der Bühne. Und ich finde, davon können wir uns eine große Scheibe abschneiden, von dieser Art von Weltsicht, die er da jedes Mal mit ins Konzert bringt. Also aufeinander zuzugehen und keine Angst zu haben und auch einander zu ermutigen. Und diese Ermutigung aus ihm, die Menschen im Saal dann zum Singen zu bringen, das finde ich ganz toll zu sehen, wie die Menschen sich dann einfach so auch trauen, genau das zu tun, auch wenn sie das Stück vorher noch nie gehört haben.
Er hat ja mit dem DSO schon gearbeitet.
Hat er nicht.
Ah.
Hat er nicht.
Noch nicht mal geprobt? Sind sich noch nie begegnet?
Nein.
Aufregend. Ich wollte nämlich gerade fragen, das DSO ist ja auch ein freundliches und offenes und sehr, sehr zugewandtes Orchester, was wohl jemand wie Abel noch diesem Orchester dazugeben kann. Aber dann müssen wir uns selber überraschen lassen.
Oh ja.
Dankeschön, liebe Marlene Brüggen, für dieses Gespräch. Und jetzt sind wir alle natürlich verpflichtet, in die Philharmonie zu kommen oder auch mal ins Haus der Kulturen der Welt und uns anzuhören, dieses Wunder und natürlich das wunderbare Deutsche Symphonieorchester Berlin.
Eine herzliche Einladung auf jeden Fall, sehr gerne.
Danke, Marlene.
Danke dir.
Next Concert, die Zukunft in klassischer Musik.